Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem letzten Bibelstudientag in diesem Jahr. Heute Morgen haben wir eine Einführung in das Buch Obadja vor uns. Ein bisschen mehr als eine Einführung, weil dieses Buch so kurz ist, können wir auch eine Vers-für-Vers-Betrachtung durchführen. Auf der Einladung wurde das Thema so umschrieben: Das Buch Obadja behandelt das endzeitliche Gericht Gottes über Edom, das ist Südjordanien, und die Aufrichtung des Reiches Gottes in Zion. Die Nachkommen Esaus haben ihrem Brudervolk Israel aus Hass Gewalttat angetan. Verse 10 und 11. Gott warnt sie vor weiterem Hass. Verse 12 bis 14. Weil sie trotzdem nicht hören würden, müssen sie in der Endzeit durch eine Koalition ehemaliger Bundesgenossen vernichtet werden. Auch Israel wird sich dabei beteiligen. Das Gericht über Edom hat Beispielcharakter für die ganze Welt. Auch über alle anderen Völker wird das Gericht Gottes kommen. Verse 15 bis 16. Israel wird schließlich von Gott befreit und gesegnet werden. Verse 17 bis 21. Wir lesen die ersten Verse aus dem Buch Obadja. Auf dem ausgeteilten Skript ab Seite 2 findet sich der vollständige Text. Obadja 1, Vers 1. Vision Obadjas. So spricht der Herr, der Ewige, zu Edom. Eine Botschaft haben wir gehört von dem Ewigen, und ein Bote ist ausgesandt unter die Nationen. Steht auf, ja, lasst uns aufstehen gegen Es zum Krieg. Siehe, gering habe ich dich gemacht unter den Nationen, siehe, verschmäht bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, o Bewohnerin der Schlupfwinkel im Felsmassiv. Auf seinem hohen Sitz, die du in deinem Herzen sprichst, wer wird mich schon zur Erde hinabstürzen? Wenn du hoch oben bauen würdest wie ein Adler, und wenn du sogar dein Nest zwischen die Sterne setzen würdest, ich würde dich von dort hinabstürzen. Ausspruch des Ewigen. Wir stellen fest, dass hier keine Angabe gemacht wird über die Person von Obadja, keine Angaben über die Abfassungszeit des Buches, im Gegensatz zu anderen Prophetenbüchern, die wir bisher näher angeschaut haben. Nun müssen wir also alles aus den internen Hinweisen des Buches entnehmen, um das Buch zu datieren. Aber auch die Stellung Obadjas unter den kleinen Propheten hilft uns zu sehen, wann dieses Buch entstanden ist. Es ist nämlich eingereiht unter die alten Kleinpropheten. Wir haben ja ganz am Anfang gesehen, dass die Reihenfolge der Kleinpropheten eben von Bedeutung ist. Und zwar, dass die Kleinpropheten nach Perioden angeordnet sind. Zuerst haben wir die Zeit des assyrischen Weltreiches, mit Hosea beginnend. Dann haben wir die Zeit des babylonischen Weltreiches, später die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, also die persische Zeit, und so ist dann der letzte Prophet Malachi effektiv auch der letzte Prophet in der ganzen Reihe, überhaupt in dem ganzen Alten Testament. Nun, Obadja wurde unter die frühen Kleinpropheten eingereiht, und das macht schon deutlich, dass der Zeitpunkt der Entstehung sehr früh anzusetzen ist. und eben nicht so, wie manche Ausleger sagen, dass dieses Buch über die Zerstörung und Eroberung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus sprechen würde. Wäre das wahr, dann müsste dieses Buch nach Habakuk eingereiht sein. Denn Habakuk beschreibt gerade die Zeit, die unmittelbar bevorstehende Zeit, wenn die Babylonier kommen würden, um das Königreich Juda zu zerstören. Also käme Obadja nachher. Aber im Judentum hat man diese Bücher anders eingeordnet, weil man damals noch wusste, wann genau welches Buch entstanden war. Und so hat diese Einordnung eben schon seine Bedeutung gleich nach Amos. Wir werden sehen, dieses Buch ist entstanden in der Zeit Jorams, das heißt 852 bis 841 vor Christus. Damit wäre dieses Buch sogar das älteste aller kleinen Propheten. Älter als das Buch Hosea. Aber Hosea wurde zuerst eingeordnet, weil es das längste der kleinen Propheten ist, das längste Buch. Und so wollte man ein Buch am Anfang haben, das möglichst eine breite Übersicht über die prophetische Schau vermittelt. Obadja ist ein ganz kurzes Buch, das sich nur im Wesentlichen fokussiert auf ein Thema, der Untergang Edoms. Und so hat man nicht dieses Buch ganz an den Anfang gesetzt, sondern Hosea, aber eben trotzdem in die Gruppe der Frühen aus der assyrischen Zeit. Der Schlüssel, um das Buch zu datieren, liegt im Verständnis von Obadja, Vers 11. Am Tag, als du feindlich entgegenstandest, am Tag, als Fremde seine Habe wegführten und Ausländer durch seine Tore einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du einer von ihnen. Nun, wovon spricht dieser Vers? Er spricht von einer Eroberung Jerusalems. Da wird Haben gut gestohlen, weggeführt, geplündert. Über Jerusalem wird das Los geworfen. Aber der Vers spricht nicht über eine Zerstörung Jerusalems. Nun, wenn wir aufschlagen, 2. Könige 8, Vers 20, da finden wir die Zeit Jorams. Und da lesen wir, in seinen Tagen fielen die Edomiter von der Botmäßigkeit Judas ab und setzten einen König über sich. Also davor, vor diesem Ereignis, waren die Edomiter Unterworfene von dem Königreich Juda, dem Südreich Juda. Sie haben sich frei gemacht. Und parallel lesen wir in 2. Chroniker 21, Verse 16 bis 17. Auch hier geht es um die Zeit Jorams. Und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und der Araber, die zur Seite der Kuschiter wohnen. Und sie zogen gegen Juda herauf und brachen ein und führten alle Habe weg, die sich im Hause des Königs vorfanden, und auch seine Söhne und seine Frauen. Und es blieb ihm kein Sohn übrig als nur Joahas, der jüngste seiner Söhne. Also hier finden wir fremde Nationen, Philister und Araber, die kommen gegen Jerusalem und plündern die Stadt, ohne sie aber zu zerstören. Das entspricht genau der Situation von Obadja, Vers 11. Als Ausländer durch seine Tore einzogen, über Jerusalem das Los warfen, haben sogar eine Vielzahl von Personen aus der Königsfamilie gefangen, weggeführt. Und da war Edom zwar nicht ganz direkt beteiligt, aber Edom war gewissermaßen mit den Feinden verbunden. Und das passt zu diesem Edom, das sich genau in dieser Zeit von Juda freiringen konnte. Und das ist das einzige Ereignis in der assyrischen Zeit, das ebenso zu Obadja passt und auch zur Einreihung von Obadja unter den frühen kleinen Propheten. So kommen wir also auf die Datierung in die Zeit Jorams, 9. Jahrhundert vor Christus. Das Thema des Buches kann wie folgt umschrieben werden: das Gericht über Edom und die Aufrichtung des Reiches Gottes in Zion. Wir sehen, das Buch endet am Schluss mit Vers 21: und Retter werden auf den Berg Zion hinaufziehen, um den Berg Esaus zu richten. Und dem Herrn wird gehören das Königreich. Das Buch endet also mit dem tausendjährigen Friedensreich des Messias. Und wir sehen, es geht hier in diesem Buch um eine Opposition von zwei Bergen. Der Berg Esaus, das ist Edom, Südjordanien, dieses gebirgige Hochplateau, das steht hier im Gegensatz zu dem von Gott auserwählten Berg Zion. In der Bibel ist das immer der Tempelberg. Wenn man heute nach Jerusalem geht, wird ein Nachbarhügel des Tempelberges als Zion bezeichnet. Und da muss man wissen, dass diese Bezeichnung erst üblich wurde in nachbiblischer Zeit, also etwa ab 100 nach Christus. Wenn es in der Bibel heißt Zion, dann ist es immer der Tempelberg. Zur Unterscheidung sage ich dem Tempelberg Zion römisch 1 und diesem Nachbarhügel, wo übrigens das urchristliche Quartier war, wo auch das Pfingstereignis von Apostelgeschichte 2 stattgefunden hatte, das nenne ich Zion römisch 2. Das einfach, um Verwirrungen vorwegzunehmen. Dieses Spannungsfeld, diese beiden Gebirge gegeneinander gestellt, finden wir in diesem Buch. Jetzt beginnen wir mit Vers 1. Vision Obadjas. Der Prophet hatte also nicht nur das Wort Gottes gehört, es geht ja weiter mit "So spricht der Herr", sondern er hat auch gesehen, was Gott tun würde in der Zukunft mit Jordanien, mit Edom. Der Name Obadja bedeutet Diener, Knecht oder Sklave des Herrn. Herrn mit Großbuchstaben bezeichnet den Ewigen, Yahweh. Also Obad kommt von der hebräischen Wurzel Abad, das heißt dienen, als Sklave oder dienen als Bauer. Und das Wort bedeutet auch Gott dienen, Gottesdienst darbringen. Darum können wir Obadja auch übersetzen mit Anbeter des Herrn. Da wird deutlich, Anbetung ist der tiefste Ausdruck davon, dass wir uns bewusst sind, dass wir Gottes Autorität und Souveränität unterstellt sind. Dass wir uns unserer Kleinheit bewusst werden und auf der anderen Seite der Größe, Majestät Gottes. Also ein schöner Name, Obadja. So soll eigentlich auch das Studium der Prophetie uns immer dazu führen, dass wir letztlich Gott anbeten. Für seine Größe, für seine Herrlichkeit, für seine wunderbaren Pläne, wie er sie realisiert. Ich habe den Text hier neu übersetzt, und zwar so, dass die poetischen Verszeilen, wie sie im Hebräischen vorliegen, im Deutschen auch sichtbar werden. Also das ganze Buch ist ein Gedicht, ist Poesie. Und wenn wir diese Verszeilen auch gut beachten im Deutschen beim Lesen, können wir den Text viel besser, viel klarer verstehen. Also die zweite Zeile im Text heißt: So spricht der Herr, hebräisch Adonai, steht in der Fußnote. Der Ewige, im Text steht Jahwe, zu Edom. Adonai bedeutet Herr, Gebieter. Und das steht ganz schön im Gegensatz zu einem Knecht, zu einem Sklaven. Obadja ist der Diener, der Sklave des Herrn. Und der Herr ist Adonai, also der, der befiehlt, der die Autorität hat. Und es bezeichnet eben den Gott, der auch die ganze Geschichte in seiner Hand hält. Das ist so ganz bedeutsam, dieses Wort Adonai hier. Gott hat die ganze Zukunft der Welt in der Hand und damit auch natürlich das Schicksal jedes Einzelnen. Und das ist für den Gläubigen, für den Erlösten, ein gewaltiger Trost. Ich bin in Gottes Hand und ihm, diesem Gott, entgeht nichts. Er verliert nicht die Autorität, nicht das Steuer. Dann der zweite Name, der Herr mit Großbuchstaben, bedeutet der Ewige, Yahweh. Yahweh schreibt sich auf Hebräisch J-H-W-H. Die Wurzel des Wortes ist diese dreikonsonantige Wurzel H-W-H, Hava. Und das bedeutet im Hebräischen Sein. Also Yahweh ist der Seiende. So verstehen wir das in 2. Mose 3, als Gott Mose im Dornbusch erschien und sich mit dem Namen vorstellte: Ich bin, der ich bin. So verstehen wir, dass dies eine Erklärung des Namens Yahweh war. Ich bin, kommt ja von dem Infinitiv Sein. Ich bin, der ich bin. Es ist so, dass das hebräische Verbalsystem ist nicht in erster Linie ein Zeitsystem wie im Deutschen, sondern ein Aspektsystem. Das heißt, in erster Linie drücken die Verben aus, ob eine Handlung punktuell ist, gesehen wird als ein punktueller Akt, oder als etwas, das fortdauernd ist oder sich ständig repetiert. Und hier haben wir einen Durativ, wenn Gott sagt: Ich bin, der ich bin. Ehye asher ehye. Das will sagen, ich bin fortdauernd der, der ich fortdauernd bin. Und man könnte auf Deutsch natürlich mit den Zeitstufen übersetzen: Ich bin, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich dauernd war. Ja? Oder natürlich können wir das Ganze auch umdrehen und sagen: Ich war dauernd der ich war. Ich war der ich bin. Und ich war der ich dauernd sein werde. Also es gibt einen ganzen 9 Möglichkeiten, ja? Und wenn man die 9 Möglichkeiten zusammennimmt, hat man den eigentlichen Sinn. Ich bin der, der sich nie verändert, der derselbe ist gestern und heute und in Ewigkeit. In Hebräer 13, 8 wird somit der Name Yahweh auf den Sohn Gottes bezogen. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn in Offenbarung 1 gegrüßt wird von dem, der da war und der da ist und der da kommt, dann ist auch das eine Umschreibung des Namens Yahweh. Aber es heißt nicht, der da war, der da ist und der da sein wird, sondern der da kommt, weil Gott nicht ein statischer Gott ist, sondern ein dynamischer Gott, der in der Geschichte aktiv eingreift. Das ist ein anderer Gott als der Gott der Philosophen. Es ist ja so, in der Aufklärungszeit hat man Gott nicht abgelehnt, sondern man hat gesagt: Natürlich gibt es einen Gott, irgendwie muss ja die Welt entstanden sein. Das war eben noch vor der Entstehung der Evolutionslehre im 18. Jahrhundert. Die Evolutionslehre kam erst im 19. Jahrhundert auf. Und so sagte man, Gott existiert, aber er hat nichts zu tun mit dieser Welt. Er greift nicht in den Lauf der Dinge ein und darum gibt es auch nichts Übernatürliches. Darum kann es auch nicht sein, dass die Bibel Gottes Wort ist, denn Gott spricht nicht mit uns Menschen. Er ist einfach weit weg, hat sich zurückgezogen. Das ist der Gott der Aufklärungsphilosophen. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist der Gott, der da war, der da ist und der da kommt, der aktiv eingreift. Und so wird in der Prophetie Obadjas eben Gott vorgestellt als der Herr, der Autorität hat über die ganze Weltgeschichte und als der Gott eben, der da war, der da ist und der da kommt, der sich nie ändert und der auch seine Grundsätze nicht ändert. Vor kurzem habe ich jemanden gehört, der erklärt hat, ja, die Bibel, die kann man doch nicht mehr auf die heutige Zeit beziehen. Vor 2000 Jahren war das Neue Testament gut für die Menschen damals. Das entsprach genau der Situation damals, aber nicht mehr heute. Darum müssen wir die Bibel auf die heutige Zeit uminterpretieren. Gut, ich habe erklärt, das ist überhaupt nicht wahr. Die Bibel passte genauso wenig zur Zeit vor 2000 Jahren wie heute. Zum Beispiel korinthisch leben war ja ein Ausdruck, um zu sagen, unmoralisch leben. Aber genau in diese Welt von Korinth kam das Evangelium hinein. Das war ein Fremdkörper, das war eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft. Aber die Leute heute in unserer modernen Gesellschaft, die leben genau korinthisch. Und darum ist das Evangelium so ein Fremdkörper in unserer Gesellschaft. Aber das ist nicht eine Änderung, weil wir heute so modern sind und die damals so altmodisch. Die waren so altmodisch wie wir heute oder so modern damals wie wir heute. Also es ist nicht so, dass die Bibel für gewisse Zeiten war sie gut und für gewisse Zeiten ist sie ja nicht mehr gut, sondern sie ist verbindlich für alle Zeiten. Denn Gott ändert sich nicht. Ja, und nun kommt die Botschaft. Eine Botschaft haben wir gehört von dem Herrn. Und ein Bote ist ausgesandt unter die Nationen. Steht auf, ja, lasst uns aufstehen gegen Es zum Krieg. Die ganze Botschaft richtet sich ja an Edom. So spricht der Herr zu Edom. Und gegen Edom wird hier ein Krieg inszeniert. Das ist die Botschaft von Vers 1. Ich muss erklären, das Wort Edom bedeutet eigentlich rot. Das kommt von der hebräischen Wurzel Adam. Das heißt rot sein. Der Name Adam ist auch damit verwandt. Ja? Adam heißt rot sein. Adam heißt der, der aus roter Ackererde gemacht ist. Also der rote Erdling, könnte man gut verdeutschen. Edom bedeutet rot, das ist, war ein Name für Esau. 1. Mose 25, Vers 30. Da haben wir die Geburt von Jakob und Esau beschrieben. Jakob sollte der Stammvater werden des auserwählten Volkes Israel und Esau sollte der Stammvater des späteren Volkes der Edomiter in Südjordanien werden. Und nun lese ich 1. Mose 25, 30. Da waren die beiden schon etwas älter. Da sprach Esau zu Jakob, lass mich doch essen von dem Roten da. Denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom. Esau liebte rote Linsen. Also nicht die braunen, um die geht es hier nicht, sondern um die roten. Die liebte er und er liebte sie so, dass er bereit war für ein kurzes Essen, für den Genuss seines kurzen Essens, sein Erstgeburtsrecht mit dem ganzen göttlichen Segen zu verkaufen. Und das hat ihm diesen Namen Edom eingebracht. Aber dieser Name Edom hat noch mehr Bedeutung, denn wenn wir etwas lesen über die Geburt, 1. Mose 25, 24, und als ihre, Rebekkas Tage, erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib, wie ein härener Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Das bedeutet behaart. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus und man gab ihm den Namen Jakob, das heißt Fersenhalter. Also Esau war bei seiner Geburt rötlich. Das heißt nicht, dass er rote Haare hatte. Das hat man im Nahen Osten nicht. Das ist eine Variante aus Europa, ja? Eine keltisch-germanische Variante. Aber hier geht es um die Beschreibung der Hautfarbe. Die war rötlich. Meistens ist die Farbe eben blau, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Und zwar dadurch, dass die Nabelschnur beim Geburtsvorgang so zusammengedrückt wird, dass es eben zu Sauerstoffmangel kommt. Kommen die Babys dann blau auf die Welt. Und heute ist das ja nicht mehr so ein großes Problem, weil man sehr darauf bedacht ist, immer zu kontrollieren, wie viel Sauerstoff das Kind kriegt. Aber früher hat das natürlich öfters oder immer wieder hat das bis zu schweren Geburtsschäden geben können, dieser Sauerstoffmangel. Das ist immer ein kritischer Moment. Aber im Fall von Esau war das also gar nicht so. Der hatte so genügend Sauerstoff, dass er ganz rötlich auf die Welt kam. Und das hat ihm eben nochmals diesen Namen Edom eingebracht. Nun sehen wir aber in Obadja 1, wo es heißt, so spricht der Herr zu Edom, dann ist dann nun gemeint eben das Land der Edomiter in Südjordanien. Und interessant ist, dass diese Gebirgslandschaft dort durch ihre rötliche Farbe charakterisiert ist. Ja, wer schon in Israel war und das Gebirge da südlich des Toten Meeres und jenseits des Toten Meeres gesehen hat, das ist so auffällig rot eben. Von daher kommt dieser Name Edom. So haben wir eine dreifache Erklärung für dieses Wort. Übrigens kann man auch so gleich erklären den Namen für das Rote Meer. Das Rote Meer ist ja blau, bekanntlich, ein schönes Blau. Aber es grenzt an das Land Edom. Und so hat es den Namen Meer Edoms, das Rote Meer, bekommen. Ja, nun eben zu dieser Kriegsinszenierung in Vers 1. Eine Botschaft haben wir gehört von dem Herrn. Und ein Bote ist ausgesandt unter die Nationen. Steht auf. Ja, lasst uns aufstehen gegen Es, das heißt gegen Edom, zum Krieg. Das erinnert mich so an die Zeit von 1990, als James Baker, der damalige amerikanische Außenminister, so viel herumreiste in der ganzen Welt. Er ging von einem Volk zum anderen, um sie zu motivieren, wir müssen Krieg machen gegen Irak. Das war nach der Invasion im August 90, nach der Invasion des Iraks in Kuwait. Und so hat er als großer Diplomat eben die Welt in Bewegung gebracht und hat schließlich etwa 30 Nationen motivieren können aus 4 verschiedenen Kontinenten, um eine riesige Koalition zu bilden mit mehr als 500.000 Soldaten, hochgerüstet wie noch nie in der ganzen Geschichte, um dann gegen den Irak loszuschlagen. Genau das Gleiche wird geschehen in der Zukunft mit Jordanien, mit Edom. Da wird ein Diplomat ausgehen unter die Völker, um sie zu motivieren. Steht auf, ja, lasst uns aufstehen gegen Es zum Krieg. Ich habe dann einen Absatz gemacht, weil hier eigentlich eine neue Strophe beginnt. Wichtig, in der hebräischen Poesie ist man normalerweise nicht darauf bedacht, dass die Strophen gleich lang sind. Also die Strophen können ganz unterschiedlich lang sein. Das ist nur ein Ideal in Europa, dass Gedichtstrophen immer möglichst gleich sein sollten. Es gibt Strophen, auch im Hebräischen, die schön gleich lang sind. Zum Beispiel Psalm 119 besteht aus 22 Strophen, a 8 Verse. Und jeder Vers beginnt immer mit dem gleichen Buchstaben. So geht das durch das ganze Alphabet von 22 Buchstaben durch. Aber hier nicht so. Vers 2, Gott spricht jetzt zu Edom. Siehe, gering habe ich dich gemacht unter den Nationen. Sehr verschmäht bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen oder verführt. O Bewohnerin der Schlupfwinkel im Felsmassiv, auf seinem hohen Sitz, die du in deinem Herzen sprichst, wer wird mich schon zur Erde hinabstürzen? Nun ist Folgendes interessant. Es heißt hier in der zweiten Verszeile von Vers 3, O Bewohnerin der Schlupfwinkel im Felsmassiv. In der Fußnote habe ich erklärt, hebräisch Sela. Darum könnte man auch übersetzen als Eigenname, O Bewohnerin der Schlupfwinkel von Sela, statt im Felsmassiv. Das Wort Sela spielt hier offensichtlich auf den Namen der edomitischen Hauptstadt Sela an. Die griechische Übersetzung dieses Namens lautet Petra. Petra ist diese berühmte Felsenstadt Südjordaniens, eben in Edom, die erst im 19. Jahrhundert wieder entdeckt worden ist durch einen westlichen, durch einen Menschen aus dem Westen. Und zwar handelt es sich um eine dermaßen gut versteckte Stadt. Man kommt zu dieser Stadt nur durch einen ganz, ganz schmalen Gebirgsweg hinein. Und dann sieht man, wie die alten Edomiter eben ihre Häuser so in die Felsenklüfte hineingebaut haben. Und auch die späteren Nabatäer, die auch dort gesiedelt haben. Und so haben sie sich da eine Stadt aufgebaut, die praktisch militärisch nicht einzunehmen war. Gut versteckt und äußerst sicher. Und darauf wird eben angespielt, wenn es heißt, O Bewohnerin der Schlupfwinkel im Felsmassiv. Die Nachkommen Esaus sind hochmütig und stolz geworden, weil sie so ihre Häuser, ihre Wohnungen in den Felsen hineingebaut haben, hoch oben, auf seinem hohen Sitz. Und das hat sie zu Selbstsicherheit verführt, wenn sie sagen, die du in deinem Herzen sprichst, wer wird mich schon zur Erde hinabstürzen? Also hier greift Gott den Hochmut der Edomiter an und zeigt, dass sie wegen dieses Hochmuts unter das Gericht Gottes kommen. Nun sehen wir, was ist die praktische Bedeutung der Prophetie? Es geht nicht nur darum, dass wir uns Klarheit verschaffen über den kommenden Fahrplan Gottes mit dieser Welt. Das ist auch drin in der Prophetie. Aber wer sich nur darin verliert, der hat nicht die geistliche Bedeutung der Prophetie verstanden. Wir müssen uns immer fragen, auch bei den prophetischen Texten, was hat das uns zu sagen? Und wenn wir sehen, das Buch Obadja wurde geschrieben um den Hochmut Edoms zu rügen und schließlich eben unter das Gericht Gottes zu bringen, dann müssen wir uns natürlich im Klaren sein, wenn wir hochmütig sind, dann muss Gott auch uns widerstehen. Wie es heißt in 1. Petrus 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und so kann uns nämlich das Studium der künftigen Gerichte helfen, um das tägliche Selbstgericht an uns auszuüben. In 1. Korinther 11, in Verbindung mit dem Abendmahl, wird ja erklärt, dass jeder sich zuvor selber prüfen muss und nicht in einem ungeordneten Zustand das Abendmahl einnehmen darf. Und dann erklärt Paulus, viele unter euch Korinther sind schwach und krank, ein Teil sogar entschlafen. Aber wenn wir uns selber beurteilten oder selber richteten, würde das eben nicht geschehen. Und so gehört es zum normalen Christenleben, dass wir uns ständig im Licht des Wortes Gottes prüfen, ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn wir feststellen, ja, es ist nicht in Ordnung, dann müssen wir es ordnen. Und dann können wir auch mutig und freudig weitergehen, vorwärts gehen. Also das Gericht über Edom hilft uns eben, das Selbstgericht über uns auszuüben, wenn wir merken, der Hochmut unseres Herzens hat uns verführt. Vers 3. Also interessant, der Hochmut kann einen Menschen verführen, betrügen und verführen. Ja, Vers 4. Wenn du hoch oben bauen würdest, wie ein Adler, und wenn du sogar dein Nest zwischen die Sterne setzen würdest, ich würde dich von dort hinabstürzen. Ausspruch des Herrn. Ein interessantes Wort, ja? Es heißt nicht, dass die Jordanier den Weltraum erobern und eine Weltraumstation aufbauen, sondern es ist hypothetisch. Wenn du im Sinn von sogar dein Nest zwischen die Sterne setzen würdest, ich würde dich herabstürzen. Aber wenn man denkt, dass darüber gesprochen wird vor fast 3000 Jahren, ist das schon interessant, denn heute ist es eine Realität, dass Russen und Amerikaner eben Nester aufgebaut haben zwischen den Sternen. Und dass das sehr viel zu tun hat, auch mit menschlichem Hochmut, ist uns ja bekannt. Denn jede Nation, die endlich mal fähig wird, wenigstens einen Satelliten ins All zu exportieren, meint dadurch ein besonderes Prestige, ein besonderes Ansehen unter den übrigen Völkern der Welt zu haben. Und wenn wir denken an die Zeit des Kalten Krieges, wir haben die Sowjetrussen und die Amerikaner, die haben ein Wettrüsten gemacht im Zusammenhang mit der Eroberung des Weltalls. Wer wird schneller die erste Mondlandung mit Menschen durchführen können? Das war das große Rennen. Wer ist also besser als der andere? Hat sehr viel mit Hochmut zu tun. Und hier sagt Gott, aber was ist das schon, ein Nest zwischen den Sternen? Ich würde dich von dort hinabstürzen. Gott kann auch da richtend eingreifen. Und dann ganz kurz Ausspruch des Herrn. Wenn der Ewige spricht, wer kann widersprechen? Nun kommt wieder eine neue Strophe ab Vers 5. Wenn Diebe über dich gekommen wären, wenn Räuber der Nacht, wie bist du zerstört worden? Hätten sie nicht lediglich ihr Genüge gestohlen? Wenn Winzer über dich gekommen wären, hätten sie nicht eine Nachlese übrig gelassen? Wie sind die von Esau durchforscht worden, ausgeforscht, ihre verborgenen Schätze? Also, hier wird gesagt, Edom wird eine vollkommene Verwüstung und Zerstörung erleben. Es ist ganz anders, als wenn Diebe eindringen, Räuber der Nacht, ja, dann stehlen sie einfach so viel, wie sie mitnehmen können. Aber die können nie alles mitnehmen, ja? Es gibt immer noch etwas, das übrig bleibt. Und so ist es auch bei den Traubenlesern, den Winzern, die nehmen zwar das meiste ab im Weinberg, aber es bleiben immer noch Trauben übrig. Aber das wird nicht so sein mit Edom. Das wird eine völlige Verwüstung sein, wo kein Überrest bleibt. Das ist die Aussage dieser Verse. Darum dann dieser Einschub, wie bist du zerstört worden? Also nicht so, wie wenn Diebe kommen, nicht so, wie wenn Winzer kommen. Und die Reichtümer von Esau werden, die verborgenen Schätze werden alle ans Licht gebracht und weggeführt. Ich gehe weiter mit Vers 7. Bis zur Grenze haben dich gesandt alle Männer deines Bundes. Betrogen, überwältigt haben dich die Männer deines Friedens. Dein Brot haben sie gelegt als Falle unter dich. Es ist kein Verstand in ihm. Nun, wer gehört zu diesen Nationen, die gegen Edom aufstehen werden? Nach Vers 1 steht auf, ja, lasst uns aufstehen gegen Es zum Krieg. Hier wird nun klar, um wen es geht. Es sind Männer deines Bundes. Das heißt, deine Bundesgenossen, alle deine Bundesgenossen, die werden sich gegen Edom wenden und werden sie eben zur Flucht zwingen. Bis zur Grenze haben dich gesandt, alle Männer deines Bundes. Betrogen, überwältigt haben dich die Männer deines Friedens. Dieser Ausdruck Männer des Friedens ist der Ausdruck im Althebräischen für Freunde. Also, es werden nicht irgendwelche Völker der Welt sein, die gegen Edom Krieg machen werden, sondern es werden befreundete Nationen sein. Es werden solche sein, mit denen Edom in einem Bund zusammengeschlossen ist. Es ist interessant, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die arabischen Staaten zusammengeschlossen zu einem Bund, zur Arabischen Liga. Ja, Liga ist ein anderes Wort für Bund. Und so werden es also Völker sein, mit denen Edom verbündet war, die schließlich seine Feinde werden in der Zukunft. Übrigens, die Arabische Liga ist ein ganz interessanter Bund, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, kurz vor der Entstehung des Staates Israel 1948. Und was diesen Bund, diese Liga im tiefsten durch die Jahrzehnte hindurch zusammengehalten hat, das war der gemeinsame Hass auf Israel. Ich lese nur ganz kurz aus Psalm 83. Da wird auch Edom erwähnt. Und zwar Edom verbündet mit vielen anderen Nationen, die das Ziel haben, Israel auszurotten. Psalm 83, Vers 1. Ein Lied, ein Psalm von Asaph. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Wider dein Volk machen sie listige Anschläge und beraten sich wider deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Das ist die Sprache der Arabischen Liga in der Vergangenheit. Nur als Beispiel. Noch im Mai 1967 sagte Präsident Nasser von Ägypten, der sich so als Führer der arabischen Nationen damals sah, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Und so haben die islamischen Nationen rund um Israel dreimal versucht in der Vergangenheit, Israel vollkommen auszulöschen. Das war im Krieg 1948-49, nach der Ausrufung des Staates Israel, der Unabhängigkeitskrieg. Dann im Juni 1967, im Sechstagekrieg. Und schließlich im Yom Kippur-Krieg 1973. Dreimal hat man es versucht und es ist nicht gegangen. Da hat man sich gesagt, ja gut, wir können die militärisch in der heutigen Zeit noch nicht kaputt machen. Dann sollten wir halt Friedensverträge schließen. Denn mit Friedensverträgen können wir Vorteile holen und es ist ja schließlich erlaubt nach islamischem Recht, Friedensverträge zu schließen, die mit Feinden, nämlich dann, wenn die Feinde zu stark sind. Das leitet man ab von Muhammad, der wollte Mekka erobern. Die wollten damals noch nicht Muslime werden. Und die Mekkaner waren zu stark. Dann hat Muhammad einen Friedensvertrag für 10 Jahre mit ihnen geschlossen. Das ist der mekkanische Frieden. Nach einem Jahr etwa sah er, dass er nun genügend Anhänger hatte, um Mekka zu erobern. Und so brach er den Friedensvertrag und eroberte Mekka. Das ist zum Beispiel geworden für das islamische Denken in allen späteren Zeiten. Also wir dürfen mit zu starken Feinden Frieden schließen, um dadurch Vorteile zu haben. Denn dadurch hatte er Zugang zur Kaaba in Mekka, zu dem Zentralheiligtum, das er zum islamischen Heiligtum machen wollte. Und eben, aber nach einem Jahr sah er, ich bin genügend stark, und dann war der Bund nicht mehr bindend. Und so muss man eben all die Friedensverträge sehen, die nach diesen drei Versuchen eine Totalvernichtung ab 1973 gemacht wurden. Da kam ja zuerst der Friede mit Ägypten und dann der Friede mit Jordanien. Aber niemand soll so blauäugig sein und denken, das sei ein echter Friede. Das ist ein mechanischer Friede. Ganz streng nach islamischem Recht. Aber wir sehen im Psalm 83 diese Sprache: Israel soll vernichtet werden, Vers 4, und dann in Vers 5 heißt es, denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gegen dich gemacht. Eine Liga. Und wer gehört zu dieser Liga? Die Zelte Edoms, Südjordanien. Die Ismailiter, arabische Stämme in Saudi-Arabien. Moab, Mitteljordanien. Und die Hageriter, das ist ein Stamm aus dem heutigen Syrien. Jibail auf Arabisch, ist eine Stadt im Libanon. Und Ammon, das ist Nordjordanien, der Städtename Amman kommt von Ammon. Und Amalek, das war ein Volk in der heutigen ägyptischen Sinai-Halbinsel. Philistäa, das ist das Philisterland im Gazastreifen, samt den Bewohnern von Tyros, das ist wieder im Libanon. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Assur hat sein Zentrum immer gehabt im Nordirak. Da haben wir all diese Länder, Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, Gazastreifen, palästinensischer Gazastreifen, Saudi-Arabien und Irak. Und das waren alles Völker, die in den vergangenen Jahrzehnten versucht haben, Israel auszulöschen. Und die ebenso verbunden waren in der arabischen Liga. Aber eben, da in dieser Liga geht es nicht immer schön und freundlich zu und her. Die können sich auch gegeneinander wenden. Und das wird hier vorausgesagt, dass also Männer deines Bundes, die werden sich gegen Edom wenden. Zum Krieg. Weiter lese ich in Vers 7, zweite Hälfte. Dein Brot haben sie gelegt als Falle unter dich. Das ist ein ganz schwieriger Vers, schwierig zum Übersetzen, aber man muss sofort feststellen, das ist vom Wortlaut her eine Anspielung auf Psalm 41, Vers 10. Weil dort haben wir eine ganz ähnliche Formulierung. Hier haben wir einen messianischen Psalm, das heißt einen Psalm, der auf Jesus Christus, den Messias, hinweist. Dieser Vers wird in Johannes 13 zitiert und mit auf Judas bezogen. Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Also hier hören wir die Stimme des Erlösers, der sagt, es war sogar ein Freund, der Mann meines Friedens, auf den er vertraut hatte. Er hat ihm nämlich während den 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes die Gruppenkasse anvertraut. Aber wir lesen in Johannes 12, Judas war ein Dieb und er hat immer wieder Geld aus der Kasse gestohlen. Auf den ich vertraute, der mein Brot aß. Der Jesus war zuständig, dass die Apostel, die ihm nachfolgten, genügend versorgt waren. Und der Herr Jesus hat sogar den Ehrenbissen beim Entree, bei der Vorspeise des Passa, das ist noch nicht das Abendmahl, in Johannes 13, Die Vorspeise hat man dort eingenommen und der Ehrenbissen bekam jeweils der am meisten geehrte Gast. Und das hat Judas bekommen. Und dann ist er hinausgegangen. Und da haben wir diese Anspielung, der mein Brot aß, hat die Verse wieder mich erhoben. Und er ging darauf zu den hohen Priestern, um ihn zu verraten, damit der Herr gefangen genommen werden konnte. Also hier haben wir auch die Männer deines Friedens. Dein Brot haben sie gelegt als Falle unter dich. Die haben zwar profitiert von Edom, aber letztlich hat dieses Vertrauen eben wird sich nicht bewähren können, denn sie werden sich plötzlich gegen den einst Verbündeten wenden. Und darum heißt es zuvor, alle Männer deines Bundes, betrogen, überwältigt, haben dich die Männer deines Friedens. All dieses Vertrauen wird hier missbraucht und wird so zur Falle für Edom. Ja, wir machen hier Pause und fahren dann weiter mit Vers 8. Wir fahren jetzt weiter mit der letzten Verszeile in Obadja, Vers 7. Es ist kein Verstand in ihm, das heißt in Edom. Werde ich nicht an jenem Tag, Ausspruch des Herrn, ja, werde ich nicht die Weisen aus Edom vertilgen und den Verstand aus dem Gebirge Esau? Da verzagen deine Helden, O Teman, weil jedermann ausgerottet werden muss aus dem Gebirge Esau durch Tötung. Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat soll dich Schande bedecken und du wirst ausgerottet werden auf ewig. Die Edomiter hatten sich in der Vergangenheit schon als ein sehr weises Volk gesehen. In Jeremia 49, 7 und 9 sehen wir auch etwas davon. Dort spricht der Prophet über Edom, ab Vers 7. So spricht der Herr der Heerscharen. Ist keine Weisheit mehr in Teman? Ist den Verständigen der Rat entschwunden? Ist ihre Weisheit ausgeschüttet? Flieht, wendet um, verkriecht euch, Bewohner von Dedan. Denn Esaus Verderben habe ich über ihn gebracht, die Zeit, da ich ihn heimsuche. Wenn Winzer über dich kommen, so werden sie keine Nachlese übrig lassen. Wenn Diebe in der Nacht, so werden sie nach ihrem Genüge verderben, so verderben sie nach ihrem Genüge. Denn ich habe Esau entblößt. Ich habe deine Verstecke aufgedeckt. Und will er sich verbergen, so kann er es nicht. Zerstört sind seine Nachkommen und seine Brüder und seine Nachbarn. Und sie sind nicht mehr. Verlassen deine Weisen. Ich werde sie am Leben erhalten. Und deine Witwen sollen auf mich vertrauen. Und so weiter. Wir sehen, in diesem Abschnitt gibt es ganz viele Anspielungen auf das Buch Obadja. Zur Zeit von Jeremia, 600 vor Christus, war das Buch Obadja bereits ein bekanntes Buch, ein anerkanntes prophetisches Buch der Bibel. Und da nimmt nun Jeremia darauf Bezug. Und gerade wieder eben auf diese Weisheit, für die man sich in Edom so vornehm vorkam. Aber mit Gottes Gericht geht alle Weisheit zugrunde. Und das ist eine sehr wichtige Sache, wenn wir denken, wie in unserer Kultur der Stolz auf die Intelligenz, auf den Verstand, auf die Vernunft, ganz besonders seit der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert, eben wirklich unsere Gesellschaft so richtig prägt, Wir können Antwort geben auf die Frage des Wohers und des Wohins ohne das Wort Gottes. Das ist dieser Stolz heute in unserer Kultur. Und wenn einmal das Gericht Gottes auch über Europa kommen wird, so wie es in der Offenbarung beschrieben wird, Kapitel 6 bis 19, dann wird all diese Intelligenz vorbei sein. Das Ende davon. Denn wahre Weisheit hat immer als Ausgangspunkt die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor dem Ewigen. So steht es in Sprüche 1, Vers 7. Der Weisheit Anfang ist eben die Ehrfurcht vor Gott. Und so können wir das auch zum Beispiel an einem Beispiel sehen. Voltaire war ja einer dieser großen Aufklärungsphilosophen im 18. Jahrhundert. Und er hat gesagt, in Kürze wird die Bibel bald ein Buch sein, mit dem man sich überhaupt nicht mehr abgibt. Das wird vorüber sein. Er hat viel gespottet über das Christentum. Aber als er dann am Sterben war, war das so schlimm, dass seine Krankenschwester gesagt hat, ich möchte nie mehr einen Ungläubigen sterben sehen. Die ganze Weisheit war vorüber. Und so wird das hier eben dargestellt für Edom. Hochmut hatten wir schon ab Vers 3. Und dieser Hochmut gepaart mit Stolz auf die eigene Weisheit, den eigenen Verstand. Aber Gott wird das ausrotten. Und die Begründung wird gegeben in Vers 10. Ganz wichtig, das Wort wegen. Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat soll dich Schande bedecken. Schon Esau wollte Jakob ermorden. Und seine Nachkommenschaft hat diesen Hass weiter durch die Generationen ausgelebt. Und dieser Hass ist lebendig bis heute in Jordanien. Man kann auch zeigen in den Schulbüchern in den vergangenen Jahren, welcher Hass gegen Israel gesät worden ist. Unglaublich. Also ich habe die Zitate, könnt ihr das belegen. Ganz grauenhaft dieser Hass gegen deinen Bruder Jakob. Und hier wird also gesagt, das Gericht Gottes kommt über Edom wegen diesem Hass, wegen diesem Bruderhass gegenüber Israel. Nun, auch das können wir natürlich wieder auf uns übertragen. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, wo gezeigt wird, wie schlimm Bruderhass in Gottes Augen ist. 1. Johannes 3, Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Da sehen wir, wie schlimm Bruderhass ist und wie wichtig eben die Erlösten durch Bruderliebe gekennzeichnet sein müssen. Und so sehen wir auch, da hat das Buch Obadja natürlich eine praktische Bedeutung. Wenn wir sehen, wie Gott einmal in der Endzeit Edom richten wird wegen Bruderhass, ja, dann müssen wir eben auch ins Selbstgericht gehen, wenn wir merken, dass wir gegen Geschwister im Glauben bittere Gedanken haben oder eben sogar Hassempfindungen. Da müssen wir uns selber richten. Und so hat eben die Prophetie eine ganz praktische Bedeutung für unser Leben. Ich schlage dazu noch auf aus 2. Timotheus 4. Es handelt sich um das Testament von Paulus. Der letzte Brief, geschrieben aus der Todeszelle in Rom. Und er hat den Tod vor sich und schreibt in Kapitel 4, Vers 6. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Paulus weiß, Gott, der gerechte Richter, wird ihm nun nach diesem Leben der Treue bis ans Ende als Lohn die Krone der Gerechtigkeit geben. Um errettet zu werden, können wir nichts leisten. Da werden wir nur durch Glauben, nur durch Gnade gerettet. Aber um einen Lohn zu bekommen, hängt das sehr stark davon ab, wie wir mit dem Herrn leben. Und darum kann Paulus hier sagen, ich habe den Lauf vollendet, den guten Kampf gekämpft, jetzt bleibt noch die Krone der Gerechtigkeit übrig. Und wir denken, ja, natürlich dieser große Apostel. Aber er sagt, nein, diese Krone bekomme nicht nur ich, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben. Was bedeutet das? Seine Erscheinung meint die Erscheinung von Jesus Christus als Richter der Welt in der Zukunft. Nun, wenn wir seine Erscheinung lieb haben in der Zukunft, dann müssen wir all das hassen, was er einmal richten wird. Den Stolz und den Hochmut dieser Welt, den Hass in dieser Welt und so weiter. Also wir können die Erscheinung Jesu gar nicht lieben, wenn wir nicht schon jetzt in unserem Leben selbst Gericht üben. Aber wenn wir das tun, dann können wir seine Erscheinung lieben. Und wenn wir seine Erscheinung lieben, dann bekommen wir die Krone der Gerechtigkeit. Und so hat also die Beschäftigung mit der Wiederkunft Christi und den künftigen Ereignissen hat einen heiligenden Effekt auf unser Leben. Und zwar so, dass wir schließlich dann die Krone der Gerechtigkeit erhalten können. So wie der Apostel Paulus. Es ist mir also sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wie das Studium der Prophetie eben von praktischer Bedeutung ist für unser Leben und auch für die Nachfolge in den Fußstapfen des Herrn Jesus. Also, Vers 10 ist ganz entscheidend, das endgültige Gericht kommt über Edom wegen dem Bruderhass. Und so wird das Wort Bruder in diesem kurzen Büchlein sehr deutlich betont. Ich zeige kurz alle Stellen, wo das erwähnt wird. Also, wir haben Vers 10 und dann auch Vers 12. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken. Auch da wird wieder eben diese Verwandtschaft hervorgehoben. Es geht also nicht um irgendein Volk mit Edom, sondern es geht eben um das Brudervolk, das seinen Bruder gehasst hat. Nun kommen wir zu Vers 11. Dieser Vers steht eben ganz für sich. Am Tag, oder man kann auch übersetzen, zur Zeit, das ist ein fester Ausdruck im Hebräischen. Beyom meint nicht unbedingt jetzt einen bestimmten Kalendertag, sondern einfach eine Zeitperiode, so wie wir sagen, heutzutage oder in unseren Tagen. Beyom meint also in der Zeit, als du feindlich entgegenstandest, am Tag, als Fremde seine Habe wegführten und Ausländer durch seine Tore einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du einer von ihnen. Hier geht es also um das Ereignis von 2. Könige 8, Vers 20 in den Tagen Jorams. Da hatte also Edom Freundschaft mit den Feinden Israels. Und dieses Ereignis nimmt Gott eben als Ausgangspunkt für die Prophetie Obadjas. Um nun dieses Volk ernstlich zu ermahnen im Blick auf die Zukunft. Und so kommt die nächste Strophe eben als Warnung im Blick auf die Zukunft. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag seines Unglücks. Und du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht dein Maul aufsperren am Tag ihrer Drangsal. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Du sollst nicht schadenfreudig auf sein Übel sehen am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen und seine Entronnenen auszurotten. Und du sollst nicht seine Entflohenen ausliefern am Tag der Drangsal. Die alte Elberfelder hat hier jeweils übersetzt, du solltest nicht. Und das haben die Übersetzer dann so verstanden, als wäre das eben ein Rückblick. All das hast du getan in der Vergangenheit und das hättest du eigentlich nicht tun sollen. Aber es ist so, dass die Verbform, die hier gebraucht wird, ist die normale Verbform für ein Verbot im Blick auf Dinge, die noch in der Zukunft stehen. Also es ist die gleiche Verbform, wie sie gebraucht wird in den 10 Geboten. Du sollst nicht. Das heißt nicht, du solltest nicht töten, sondern es ist im Blick auf die Zukunft ein Befehl, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Und auch hier sollte man das ganz natürlich übersetzen im Blick auf die Zukunft. Gott warnt also das Edomitervolk, diese Dinge nun in der Zukunft nicht zu begehen. Sie hatten schon genug in den Tagen Jorams getan. Und wenn sie das eben trotzdem tun würden, dann wird das endgültige Gericht kommen über Edom. Nun, wenn wir ein bisschen in die Geschichte des 20. Jahrhunderts hineinblicken, sind das unglaubliche Aussagen. Wie war das in der Hitlerzeit 1933 bis 1945? Der Plan wurde gefasst, alle Juden in ganz Europa auszurotten. 10 Millionen Juden. Und in Palästina, das umfasste damals das heutige Land Israel, die besetzten Gebiete und nicht mehr Jordanien. Denn Jordanien wurde schon nach dem Ersten Weltkrieg durch die Engländer abgetrennt. Etwa Jordanien gehörte im Ersten Weltkrieg und danach zu Palästina. Aber die Engländer haben 1922 77% von Palästina abgetrennt, um dort einen Palästinenserstaat für Araber zu schaffen. Und so wurde also das, was heute Jordanien ist, nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren Transjordanien genannt, war noch von England abhängig, aber 1946 wurde das Gebiet unabhängig und man nannte es Jordanien. Leider nicht Ostpalästina, weil dann wüssten alle Journalisten und auch die Politiker, dass es einen Palästinenserstaat schon längst gibt, mit 3/4 von Palästina und sogar noch vor dem Judenstaat. Dann wüssten alle, dass was jetzt angestrebt wird, ist nicht endlich ein Palästinenserstaat, sondern endlich ein zweiter Palästinenserstaat. Ja? Also, aber ich habe begonnen mit dem Zweiten Weltkrieg. Transjordanien gehört also nicht mehr zu Palästina, hatte eine gewisse Selbstständigkeit bekommen von den Engländern. Aber in der Zeit der Judenvernichtung in Europa wurde aus der ganzen arabischen Welt wurde Druck gemacht auf die Engländer, dass sie die Tore von Palästina schließen, damit keine Entflohenen von Europa in Palästina Zuflucht finden könnten. Und so haben, kann man sagen, gerade die Transjordanier haben ganz entscheidend Hitler mitgeholfen in der Vernichtung der Juden. Denn viele Schiffe, die aus Europa kamen über das Mittelmeer, wurden von den Engländern unter dem terroristischen Druck der islamistischen Araber wurden wieder zurückgeschickt und manche mussten wieder nach Europa zurück und unzählige sind dann in den Konzentrationslagern ermordet worden. Und wenn man das nun so liest, also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag seines Unglücks. Und du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda, über die Juden, am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht dein Maul aufsperren am Tag ihrer Drangsal. Das haben sie alles gemacht. Alles das haben sie gemacht. Schadenfreude geblickt. Sie haben sich gefreut über den Tag des Untergangs und sie haben ihr Maul aufgesperrt und Druck gemacht auf die Engländer, damit sie ihnen ja keine Zuflucht geben, den Kindern Juda. Und wir gehen weiter zu Vers 13. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Ja, das Hitlerreich ist untergegangen, 1945. Und dann kam eine gewaltige Wende. Und viele Juden konnten dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben noch fliehen und Sicherheit bekommen in Palästina. Fliehen übrigens aus den arabischen Ländern rundherum. Da kamen Hunderttausende in den weiteren Jahren nach ins Land der Väter. Und weiter, 1948, am 14. Mai, wurde der Staat Israel gegründet. Ein kleiner Rumpfstaat mit 12,5% von Palästina. So hat das die UNO beschlossen in der Versammlung November 1947. Die Juden sollen einen Staat bekommen, aber nicht den ganzen Rest, es gab ja noch 23%, sondern das soll nochmals geteilt werden, sie kriegen 12,5%. Aber dann hat die islamische Welt aufgeschrien, rund um Israel, wenn es da einen Judenstaat gibt, werden wir ihn auf der Stelle vernichten. Das akzeptieren wir nicht. Aber die Mehrheit der zivilisierten Nationen in der UNO damals war so unter dem Schock und Eindruck der Judenvernichtung durch Hitler, dass sie trotzdem diesem islamischen Druck die Stirn zeigten und sagten, doch, es gibt einen Judenstaat. Und so kam es zur Gründung. 14. Mai 1948. Aber nachdem an diesem Freitagnachmittag Ben-Gurion den Staat ausgerufen hatte, kam die Invasion in der Nacht vom Freitag auf den Schabbat. Jordanien. Zusammen mit Irak, Syrien, Libanon, Ägypten und Kontingenten aus Saudi-Arabien und Jemen marschierten ein, um den Judenstaat auszulöschen. Und die Jordanier eroberten Ost-Jerusalem, wo die Juden ihr Quartier hatten, das jüdische Quartier in der Altstadt. Sie schlachteten die Juden dort ab oder sie wurden vertrieben. Dann wurde die Stadt durch eine Mauer wie Berlin geteilt. Die Synagogen wurden in Kotstädten umfunktioniert und so wurde das ganze jüdische Quartier in der Altstadt geschändet und verwüstet. Und hier lesen wir Vers 13, und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Das Ziel war, die totale Vernichtung des eben entstandenen Judenstaates. Aber sie gingen ein in die Tore Jerusalems, in das jüdische Quartier und vernichteten alles. Weiter, du sollst nicht schadenfreudig auf sein Übel sehen am Tag seiner Katastrophe. In diesem Krieg kam 1% der Bevölkerung in Israel ums Leben, 6.000. Denn Israel umfasste damals etwa 650.000 Juden. Und weiter, und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Nun, genau das haben sie gemacht. Sie haben den ganzen jüdischen Besitz haben sie in Ostjerusalem an sich gerissen, alles, was sie kaputt machen konnten, kaputt gemacht. Und sie haben die jüdischen Siedlungen im Westjordanland, in der Westbank, ja, die haben sie erobert, die Juden abgeschlachtet und oder wenigstens vertrieben. So wurde das Westjordanland durch diesen Krieg judenrein gemacht. Also da, wo man heute sagt, was sollen eigentlich diese jüdischen Siedlungen im Westjordanland? Ja, da waren die jüdischen Siedlungen schon längst. Aber das Westjordanland wurde eben entjudaisiert durch diesen Vernichtungskrieg 48-49. Dann gab es keine Juden mehr dort. Aber es ist genau das geschehen, was hier steht. Du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen, um seine Entronnenen auszurotten. Die haben versucht, die Juden alle abzuschlachten. Und eben ein Teil konnte aber noch fliehen. Und du sollst nicht seine Entflohenen ausliefern am Tag der Drangsal. Nun, das hat sich alles in ganz schrecklicher Weise in unserer modernen Zeit erfüllt. Und jetzt kommt eine neue Strophe ab Vers 15. Fürwahr, nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, so wird dir getan werden. Dein Handeln wird zurückkehren auf deinen Kopf. Nun haben wir diesen wichtigen Ausdruck, der Tag des Herrn. Das bezeichnet die Zeit, wenn der Herr Jesus Christus kommen wird als Richter der Welt. Wenn wir kurz schauen auf Seite 1 unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, da findet man unter Punkt 5 der Tag Jahwes oder der Tag des Herrn, den wir da in Obadja 1,15 haben. Dieser Ausdruck kommt an vielen, vielen Stellen im Alten Testament vor. Ich habe hier aufgeführt Jesaja 13, Hesekiel 30, Joel 1, Joel 2, Joel 3, Amos 5 und zum Beispiel Zephania 1. Ich lese dort aus dem ersten Kapitel, Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag. Ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis. Ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen, und sie werden einhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub, und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tag des Grimmes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land oder die ganze Erde verzehrt werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende wird er machen mit allen Bewohnern des Landes. Ja, da haben wir eine ganz eindrückliche Beschreibung des Tages des Herrn. Das ist die Zeit der großen Drangsal. die hier beschrieben wird. Das sind die 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Und dann der eigentliche Höhepunkt der großen Drangsal ist dann das Kommen des Herrn Jesus, seine Erscheinung in Macht und Herrlichkeit. Und nicht wahr, ich habe hier auch noch angegeben Maleachi 4, Vers 5, ganz am Schluss des Buches, wird der Tag des Herrn nochmals erwähnt. Letzte Seite des Alten Testaments. Da wird gesprochen nochmals über den Tag des Herrn. Und kurz davor, in Kapitel 4, Vers 2, es gibt Bibeln, die haben die Verszählung anders. Also das ist der fünftletzte Vers. Und da heißt es, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Das ist die Wiederkunft Christi. Die wird hier verglichen mit dem Aufgang der Sonne. Und da ist der eigentliche Tag des Herrn. Da, mit dem Kommen des Herrn Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit. Aber, ich habe das vor kurzem so ganz schön wieder erlebt. Ich bin früh mit dem Auto nach Deutschland gefahren und lange war es noch dunkel und plötzlich kommt so in den Nebelschwaden drin kommt das Licht der Sonne über den Horizont, aber man sieht noch nichts von der Sonnenscheibe. Aber da hat der Tag begonnen, ja? Und das entspricht Zephania 1, Vers 14, der Tag des Herrn, diese 3,5 Jahre des schrecklichsten Weltkrieges. Und dann kommt die Sonne über den Horizont, das ist die Sonne der Gerechtigkeit, der Jesus erscheint in Macht und Herrlichkeit. Und so wird auch das ganze tausendjährige Reich gilt immer noch als der Tag des Herrn. Das heißt, der Tag, wo Gott seine Autorität in direkter Weise ausüben wird über diese Welt. Und dann erklärt sich das auch, warum es in 2. Petrus 3 dann heißt, dass am Tag des Herrn die Erde und die Elemente und das Weltall aufgelöst werden wird. Das geschieht natürlich erst nach dem tausendjährigen Reich. Aber das ist gewissermaßen der Endpunkt des Tages des Herrn. Und dann sagt Petrus, am Tag Gottes wird das geschehen. Aha, der Tag Gottes beginnt da, wo der Tag des Herrn aufhört. Das ist der Tag, wo eben die Welt aufgelöst wird, verwandelt wird in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann nennt das Petrus ganz am Schluss von 2. Petrus 3 der Tag der Ewigkeit. Ja, da haben wir also der Tag des Herrn, große Drangsal, Erscheinung des Herrn Jesus, das tausendjährige Reich. Und dann kommt der Tag Gottes, die Auflösung des Weltalls und die Erschaffung einer neuen Welt. Und damit beginnt der Tag der Ewigkeit. Nun heißt es hier in Obadja, der Tag des Herrn sei nahe. Das heißt natürlich nicht, der Weltuntergang ist nahe. Ja? Darum ist es wichtig, wenn Christen von der Endzeit sprechen heute, dass wir dann nicht Christen erklären, wir warten nicht auf den Weltuntergang. Wer zählt denn solches? Das ist überhaupt nicht wahr. Welcher bibeltreue Christ glaubt, dass wir in der Zeit des Weltuntergangs leben? Nein, wenn wir von Endzeit sprechen, meinen wir einfach, es ist die Zeit, in der die Juden ins Land der Vorväter zurückkehren. Und das war 2000 Jahre lang ja nicht der Fall. Aber heute ist es der Fall. Und dann können wir euch noch 60, 70 andere Prophezeiungen aufzählen, die in der Endzeit geschehen sollen und die sind bereits geschehen. Ja, also wir sind in der Endzeit und das heißt, es ist die Zeit, in der Jesus Christus bald kommen wird. Als Richter der Welt. Aber nicht für den Weltuntergang. Sondern er wird endlich mal Ordnung bringen in diese Welt voll von Chaos und Naturkatastrophen. Also, das ist der Tag des Herrn. Nun heißt es in Obadja, er ist nahe. Das müssen wir aber gut verstehen. Der Prophet sieht ja die Dinge der Zukunft in der Vision. Vers 1, Vision Obadjas. Ja? Und so sieht er das, was Edom Israel antun wird. In der Endzeit. Und das haben wir gesehen, das hat sich alles erfüllt in der Hitlerzeit und dann in den Jahren danach. Und in der Folge dieser Verse 12 bis 14 kommt eben Vers 15: Für wahr, nahe ist der Tag des Herrn. Er war nicht nahe für Obadja, sondern der Prophet wird gerückt in diese Zeit, die er in der Vision sieht. Und in Verbindung mit den Versen davor ist das eben nun eine Tatsache: Nahe ist der Tag des Herrn. Wir haben noch andere Stellen, wo eben das Kommen des Endgerichtes als nahe hingestellt wird, schon im Alten Testament. Aber das muss man immer wieder sehen im Zusammenhang, wie der Prophet in der Vision in Ereignisse, in zukünftige Ereignisse versetzt wird, und von denen aus ist es dann nahe. Ja? Gut, man könnte sagen, ja, warum ist das nicht viel klarer geschrieben, sodass das jeder so sieht? Und das ist der Punkt. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass die Gottesfürchtigen es verstehen und die Gottlosen werden darüber straucheln. Das ist ein göttliches Prinzip. Der nicht will, fällt in die Finsternis. Und der wirklich will, der wird es erkennen. Das hat schon der Mathematiker Blaise Pascal gesagt: Il y a assez de lumière pour croire. Es gibt genügend Licht, um zu glauben, um zu sehen. Und es gibt genügend Finsternis, um nicht zu glauben. Ja? Das ist ein göttliches Prinzip. Und Gott erklärt sein Wort denen, die sich diesem Wort beugen wollen. Und sonst verschließt er es dem menschlichen Verstand. Und darum ist es das, was wir ständig erleben, 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, das ist der nicht erneuerte Mensch, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und darum ist es nur eine Bestätigung der Bibel, wenn liberale Theologen die Bibel nicht verstehen. Sie können es auch nicht verstehen. Und sie bestätigen mit ihrem Unverstand die Wahrheit der Bibel. Aber wenn wir gottesfürchtig sind, können wir es verstehen. Und wir sind überwältigt zu sehen, diese Aktualität von Obadja. Und nun, nahe ist der Tag des Herrn. Und wenn uns dann jemand fragt, ja, in welchem Jahr kommt Jesus Christus? Dann sagen wir, auf diesen Trick fallen wir nicht rein. Wir können sein Kommen nicht berechnen, aber es reicht uns, die Zeichen der Zeit zu haben, um zu wissen, dass wir in der Periode der Endzeit leben und bereit sein müssen. Und natürlich die Entrückung, die kann jeden Tag stattfinden. Da braucht es kein Ereignis davor. Aber wenn wir schon sehen, wie die Ereignisse bereit sind für den Tag des Herrn, ja, dann ist es umso dringlicher, dass wir jeden Tag bereit sind für die Entrückung der Gemeinde. Also darum, sehr eindrücklich, für wahr. Gott betont sogar noch die Wahrheit seines Wortes, das müsste er ja nicht sagen. Es ist sowieso wahr. Und trotzdem betont er, für wahr, nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Nicht nur über Edom, über die ganze Welt. Und jetzt wird deutlich, warum ich in der Zusammenfassung geschrieben habe, dass das Gericht über Edom Beispielcharakter hat. Auch über alle anderen Völker wird das Gericht Gottes kommen. Ein kleines Buch, nur ein Kapitel, 21 Verse, aber es wird hier exemplarisch anhand von Edom gezeigt, warum unsere Welt gerichtsreif ist. Hochmut, Selbstüberhebung bis zwischen die Sterne, ja, und eben diese Einbildung auf Weisheit ohne Furcht des Herrn. Und nun wird erklärt, wie du getan hast, so wird dir getan werden. Dein Handeln wird zurückkehren auf deinen Kopf. Also das, was geschehen ist in der Vergangenheit. Und Jordanien war dreimal beteiligt an einem Versuch der Totalauslöschung Israels. 48, 49, 1967, 1973. Und dann kam der strategische Frieden. Und zwar von dem gleichen König Hussein, der im Sechstagekrieg mitgeholfen hat, um Israel zu zerstören. Da muss man sich im Klaren sein. Das war derselbe Mann. Der wurde uns präsentiert als Friedensmann. Das war derselbe Mann und wir haben nie gehört, dass er sich in der Zwischenzeit bekehrt hatte. Das gestehen wir jedem zu, dass er sich bekehren kann. Das will ja Gott. Gott liebt alle Menschen und er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wir haben nie gehört, dass König Hussein sich bekehrt hätte. Das war keine Bekehrung. Das war die Änderung seiner Haltung, aber ganz in der Linie des orthodoxen Islam. Also das Gericht wird hier ausgedrückt und dann kommt Vers 16. Denn so wie ihr getrunken habt wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein wie solche, die nie gewesen sind. Ja, was bedeutet dieses Trinken? Ich habe in der Fußnote 28 erklärt, so wie Edom den Becher des göttlichen Gerichts trinken musste. Vergleiche Psalm 75,8, Jeremia 25,25. Wegen ihres Unrechts in Verbindung mit dem Tempelberg, so werden auch alle anderen Nationen in gleicher Weise unter Gottes Gericht fallen. Ich lese aus Psalm 75,8, um das Bild mit dem Kelch zu erklären. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein, und er schenkt daraus. Ja, seine Hefen müssen schlürfend trinken alle Gesetzlosen der Erde. Und dann noch deutlicher, Jeremia 25,25. Was bedeutet dieser Gerichtsbecher? Jeremia kündigt das Gericht an über verschiedene Völker rund um Israel. Und dann heißt es, und alle Könige von Simri und alle Könige von Elam und alle Könige von Medien und alle Könige des Nordens, die Nahen und die Fernen, den einen nach dem anderen und alle Königreiche der Erde, die auf der Fläche des Erdbodens sind. Und der König von Sheshak soll nach ihnen trinken. Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, trinkt und werdet berauscht und speit und fallt und steht nicht wieder auf, wegen des Schwertes, das ich unter euch sende. Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, den Becher aus deiner Hand zu nehmen und zu trinken, so sollst du zu ihnen sagen, also spricht der Herr der Heerscharen, ihr sollt trinken. Also im Alten Testament wird wiederholt, das Gericht Gottes symbolisiert als Wein in einem Becher. Und derjenige, der bestimmt ist, Gottes Gericht, dass Gottes Gericht über ihn kommt, der muss diesen Becher trinken, sodass es richtig in ihn hineinkommt, Teil von ihm wird. Der Herr Jesus sagte in Johannes 19, im Blick auf das Kreuz zu Petrus, soll ich den Kelch nicht trinken, den der Vater mir gegeben hat. Er war bereit, das Gericht Gottes auf sich zu nehmen am Kreuz, damit wir nicht gerichtet werden müssen. Aber wer nicht bereit ist, das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch zu nehmen, der wird einmal selbst diesen Kelch trinken müssen. Und so werden alle Völker den Kelch des Gerichts trinken. Aber von Edom haben wir gelesen, denn so wie ihr getrunken habt, wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Das heißt, so wie Edom gerichtet wird wegen dem Tempelberg, so werden eben alle Völker der Welt unter Gottes Gericht fallen. Aber nun ist die Aussage interessant. Von Edom wird gesagt, Gott richtet sie nicht nur wegen dem Bruderhass, dem Hochmut und dem Stolz und die Einbildung auf die Weisheit, sondern wegen dem Tempelberg. Nun muss ich erklären, 1947 im November hat die UNO den zweiten Teilungsplan von Palästina beschlossen. Die Juden sollen 12,5% des Landes Palästina bekommen. Ausgeschlossen ist Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg. Dieses Gebiet sollte internationalisiert werden. Die Juden sollen also gerade den Tempelberg Zion nicht bekommen. Das hat man festgelegt. Dann kam der Vernichtungskrieg 48-49 Und die Jordanier haben Ostjerusalem erobert, abgetrennt durch eine Mauer. Und das, so sind sie in den Besitz des Tempelberges gekommen. Und darum betrachtete sich eben von daher König Hussein als der große Verwalter des Tempelberges. Man hat ja nach dem Krieg eine palästinensische Organisation, Wächterorganisation über den Tempelberg, über die Moscheen dort gesetzt. Das ist der Waqf, der bis heute von Israel eine gewisse Autonomie hat in der Verwaltung des Tempelberges. Das sind Palästinenser aus heute israelisch regierten Gebieten, aber sie werden von alters her gesponsert durch Jordanien. Und vielleicht wissen Sie noch, vor ein paar Jahren ging es darum, die goldene Kuppel von dem Felsendom zu erneuern. Und König Hussein hat sich mit den Saudis, den reichen Saudis gestritten, wer darf bezahlen? Weil diesmal wollte man wirklich echtes Gold benutzen. Und König Hussein hat gewonnen. Er durfte aus seinem Privatbesitz durfte er die goldene Kuppel der Omar Moschee auf der Bergspitze, wo einst das Allerheiligste des Tempels der Juden war, durfte er bezahlen. Also für ihn ist klar, der Tempelberg gehört uns und sicher nicht den Juden. Und nun sagt Gott, dass sie um das Gericht kommen, und zwar wegen des Berges meiner Heiligkeit. Das heißt, Fußnote, wegen meinem heiligen Berg. Ein bekannter Ausdruck für den Tempelberg. Man kann übersetzen wegen all mit auf oder wegen. Aber sinngemäß ist eben hier besser, wegen des Berges meiner Heiligkeit wird Jordanien gerichtet. Und so wie sie gerichtet werden, müssen alle anderen Völker auch gerichtet werden. Und dann kommt Vers 17, aber auf dem Berg Zion, das ist der Tempelberg, wird Errettung sein. Und so wird er heilig sein. Bis heute wird er entweiht. Und jeden Tag hört man fünfmal vom Tempelberg runter, Allahu Akbar. Allah ist nicht groß, sondern größer. Kabir würde heißen groß, aber Akbar heißt größer. Größer als der Gott der Juden und Christen. Und so wird der Name Gottes geschändet, Tag für Tag. Und an dem Felsendom stehen Verse aus dem Koran, schön kalligrafisch dort angebracht. Und da steht auch, Allah hat keinen Sohn. Um eben zu sticheln mit dieser Sure aus dem Koran, dass eben das mit der Gottessohnschaft ein schlimmer Irrtum der Christen sei. Aber der Tag kommt, wo der Berg Zion befreit wird und heilig sein wird. Das ist noch nicht. Nun gehen wir zum letzten Abschnitt. Eine neue Strophe. Und die vom Haus Jakob werden in Besitz nehmen ihre Besitzungen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer werden. Und das Haus Josef eine Feuerflamme. Und das Haus Esau zu Stroh stoppeln. Und sie werden unter ihnen brennen und sie verzehren. Und es wird keinen Entflohenen geben für das Haus Esau, denn der Herr hat gesprochen. Also, es wird nochmals einen Krieg geben, einen letzten Krieg mit Jordanien. Und da wird Israel eine ganz schreckliche Rolle als Feuer spielen. Denn der Herr hat gesprochen. Wer kann dagegen sprechen? Vers 19. Und die vom Negev werden das Gebirge Esau in Besitz nehmen. Und die von der Schefela, die Philister. Schefela, es gibt Übersetzungen, die haben hier übersetzt die Niederung. Aber Schefela meint nicht irgendeine Niederung, sondern es ist ein geografischer Ausdruck, der bezeichnet die Westabhänge der judäischen Berge gegen den Gazastreifen hin. Und der Gazastreifen ist von alters her das Philisterland. Hier wird erklärt, und die von der Schefela, die werden die Philister. Und damit ihr Land in Besitz nehmen. Das heißt, eine letzte Eroberung des Gazastreifens kommt noch. Ich war 1956 hat Israel den Gazastreifen erobert. Wegen dem schlimmen Terrorismus von dort her. Und dann 1957 haben sie ihn zurückgegeben. In der Hoffnung, Land zurückbrächte Frieden. War nicht so. Dann haben sie den Gazastreifen wieder erobert, 1967. Und jetzt vollständig zurückgegeben. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass sie den geholt haben. Das kommt noch. Aber man muss einfach den Zeitplan lassen, so wie Gott das in seinem Wort sagt. Also die von der Schefela werden die Philister in Besitz nehmen. Und man bedenke, im Arabischen unterscheidet man nicht zwischen Palästinenser und Philister. Es ist das gleiche Wort. Palästinenser geht sprachgeschichtlich auf Philister zurück. Aber man merkt das im Deutschen nicht so klar. Im Arabischen merkt man das sofort. In der Bibel steht das gleiche Wort wie Palästinenser, wenn Philister steht. Philistini. Ja, und dann weiter. Und sie werden in Besitz nehmen das Gebiet Ephraim. Wo war der Stamm Ephraim? Nun, das war das Gebiet, wie es in der Fußnote erklärt wird, das Gebiet zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Das gehörte nach dem UNO-Plan, November 1947, nicht für den vorgesehenen Judenstaat. Aber dann kam ja der Vernichtungskrieg, 48, 49, und da haben die Israelis dieses Gebiet erobert. Wenn man auf der Hauptstraße vom Flughafen Ben-Gurion hinauffährt nach Jerusalem, sieht man noch viele ausgebrannte Fahrzeuge an den Seiten der Straße. Und das kommt alles noch von diesem schlimmen Weg durch feindes Land, um die Juden in Ost-Jerusalem, die als Exklave dort unter Druck kamen, zu versorgen. Und da sind viele sind da auf dem Weg gefallen, aber so kam dieses ganze ephraimitische Gebiet unter israelische Hoheit. Das haben sie bereits. Und sie werden in Besitz nehmen das Gebiet Ephraim. Aber das war historisch ein ganz spezielles Gebiet. Dieses Gebiet Ephraim und die Eroberung desselben. Und weiter, und das Gebiet Samaria. Samaria ist das nördliche Westjordanland. Mit Nablus und so weiter. Nun, sie haben das erobert im Sechstagekrieg. Sie haben vieles in die Autonomie gegeben. Und werden wohl noch weiteres in die Autonomie geben. Aber es steht fest, sie werden das Gebiet Samaria als Ganzes noch erobern. Wieder erobern. Und Benjamin, Fußnote 37, Gebiet nördlich von Jerusalem im sogenannten Westjordanland. Und Gilead, Fußnote 38, heute jordanisches Gebiet südlich des Sees Genezareth. Kommt auch noch dazu. Und die Weggeführten dieses Heeres, der Kinder Israels, werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört, bis Zarpat. Fußnote 40. Zarpat liegt im heutigen Libanon, nördlich von Tyrus und südlich von Sidon. Die Witwe von Sarepta, oder Zarpat, die kommt von dort her. Also Israel wird in Zukunft all dieses libanesische Gebiet bekommen, bis über Tyrus hinaus. Und weiter, und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad waren, werden die Städte des Negevs in Besitz nehmen. Sepharad ist ein schwieriges Wort, man kann es erklären als den Namen einer persischen Provinz mit der Hauptstadt Sardes, nicht das gleiche Sardes wie in den Sendschreiben, das ist in der Türkei. Oder man kann es gleichsetzen mit Sheparda, das ist ein Name für einen Bezirk südwestlich von Medien. Nun, aus Persien sind ja viele Juden eingewandert nach Israel. Viele persische Juden. Und von denen heißt es, die Weggeführten, die in Sepharad waren, werden die Städte des Negevs in Besitz nehmen. Und Retter werden auf den Berg Zion hinaufziehen, um den Berg Esaus zu richten. Und dem Herrn wird gehören das Königreich. Der Tempelberg wird eine endgültige und völlige Befreiung erleben. Das 1967 war nur eine teilweise Vorwegnahme, aber die endgültige Befreiung kommt und dann haben wir die Zeit des Friedensreiches hier auf Erden. So sehen wir ein kurzes Buch, eine wahre Perle, voll Aktualität für das Weltgeschehen, aber auch für unser persönliches Leben mit dem Herrn.